Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Der Herr sei mit euch.
Nachdem uns der Posaunenchor schon so schwungvoll begrüßt hat, möchte auch ich euch alle ganz herzlich willkommen heißen an diesem 14. Sonntag nach Trinitatis. Beim Überlegen, wie ich meine Begrüßung formuliere, frage ich auch manchmal die Luisa um ihre Meinung. Ich wollte heute eigentlich auf den 1. September und die heutige Wahl eingehen. Aber Luisa meinte, nee, Mam, weil nichts Politisches. Also habe ich mir ein Buch aus dem Regal genommen mit modernen Gleichnissen und bin auch gleich bei der ersten Geschichte hängen geblieben. Es ist eher mal was zum Schmunzeln und vielleicht auch zum Nachdenken. Die Tierschule. Vor gar nicht allzu langer Zeit entschieden sich die Tiere, eine Schule zu gründen. Schnell wurde ein Lehrplan aufgestellt, der die Schüler zu großartigen, vielseitigen Supertieren ausbilden sollte. Auf dem täglichen Stundenplan standen Laufen, Klettern, Schwimmen und Fliegen. Und natürlich musste jeder Schüler an jedem Unterrichtsfach teilnehmen. Doch schnell kamen einige Tiere an ihre Grenzen. Die Ente war mit Abstand eine der besten Schwimmerinnen. Ehrlich gesagt sogar besser als ihre Lehrerin. Das Fach Fliegen bestand sie aber nur mit Hängen und Würgen. Und beim Laufen war sie eine der schlechtesten. Weil sie so furchtbar langsam war, musste sie hier auch häufig nachsitzen. Am Ende waren ihre Latschen so kaputt gelaufen, dass sie auch im Schwimmen nur noch durchschnittliche Noten bekam. Der Hase, er war ein super Läufer, aber als es ans Klettern ging, kam er einfach keinen Baum hoch. Einmal kippte er sogar nach hinten über, fiel auf den Kopf und benahm sich seitdem etwas seltsam. So behaupteten es seine Mitschüler. Das Eichhörnchen dagegen war ein fantastischer Kletterer, aber bekam einen Nervenzusammenbruch, als man es zwingen wollte, ins Wasser zu springen. Das Gleichnis endet an dieser Stelle noch nicht und man könnte die Aufzählung noch weiter fortsetzen. Die Moral der Fabel ist offensichtlich. Gleichmacherei funktioniert nicht. Jeder kann etwas richtig gut. Und wie bunt und vielfältig wäre doch unser Gemeindeleben, wenn sich jeder nach seinen Begabungen und Fähigkeiten einbringen würde. Traut euch einfach. Ich wünsche uns einen gesegneten Gottesdienst.
Thank you.
Lass uns beten. Herr, du bist unsere Zuflucht für und für. Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Du hilfst allen, die deinen Beistand erbitten. Vermehre unter uns Glauben, Hoffnung und Liebe, dass wir gern tun, was du von uns erwartest. Und dich alle Zeit auch an diesem Sonntag mit Worten und Taten preisen. Du bist die Quelle der Gnade. Du gibst uns so viel Gutes. Öffne unser Herz, dass wir das erkennen und dir für deine Güte und Barmherzigkeit danken. Das bitten wir durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und Leben schafft in Ewigkeit. Amen.
Die Epistel für den heutigen Sonntag lesen wir im Brief des Paulus an die Gemeinde in Rom im 8. Kapitel. Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen: Aber, lieber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und mit Erben Christi, da wir ja mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden. Worte der Heiligen Schrift. Gott sei Dank.
Thank you.
Evangelium lesen wir bei Lukas im 17. Kapitel. Es begab sich, als Jesus nach Jerusalem wanderte, dass er durch das Gebiet zwischen Samarien und Galiläa zog. Und als er in ein Dorf kam, begegneten ihm 10 aussätzige Männer. Die standen von Ferne und erhoben ihre Stimme und sprachen: Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser. Und da er sie sah, sprach er zu ihnen: Geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, als sie hingingen, da wurden sie rein. Einer aber unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte um und pries Gott mit lauter Stimme und fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach: Sind nicht die 10 rein geworden? Wo sind aber die 9? Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremde? Und er sprach zu ihm: Steh auf, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Lasst uns miteinander unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 3. Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns in der Stille um den Segen der Predigt beten. Herr, so bitten wir dich, dass du uns nahe bist, dass du durch die Predigt redest und dass du Herzen öffnest, Ohren weit machst. Herr, dass du uns in diesem Gottesdienst ganz neu erfüllst mit deinem Geist. Amen. Liebe Gemeinde, heute ist Wahlsonntag, Landtagswahl. Und ich habe mich deswegen dazu entschlossen, als Predigtext mal einen etwas unbekannten Abschnitt aus Richter 9 zu wählen. Ein Abschnitt, wo es auch um eine Wahl geht, um die Königswahl Abimelechs und Jotams Fabel von der Wahl der Bäume.
Ich lese uns den Text von dieser Fabel aus Richter 9, die Verse 7 bis 15 aus der Elberfelder Übersetzung. Und Jotham ging hin und stellte sich auf den Gipfel des Berges Garizim und erhob seine Stimme, rief und sagte: Hört auf mich, Bürger von Sichem, dann wird Gott auf euch hören. Einst gingen die Bäume hin, einen König über sich zu salben. Und sie sagten zum Olivenbaum: Sei König über uns. Da sagte ihnen der Olivenbaum: Sollte ich meine Fettigkeit aufgeben, die Götter und Menschen an mir in Ehren halten, und sollte ich hingehen, um über den Bäumen zu schweben? Und die Bäume sagten zum Feigenbaum: Komm du, sei König über uns. Da sagte ihnen der Feigenbaum: Sollte ich meine Süßigkeit aufgeben und meine gute Frucht? Und sollte ich hingehen, um über den Bäumen zu schweben? Und die Bäume sagten zum Weinstock: Komm du, sei König über uns. Da sagte ihnen der Weinstock: Sollte ich meinen Most aufgeben, der Götter und Menschen erfreut, und sollte ich hingehen, um über den Bäumen zu schweben? Und alle Bäume sagten zum Dornstrauch: Komm du, sei König über uns. Da sagte der Dornstrauch zu den Bäumen: Wollt ihr in Wahrheit mich zum König über euch salben, so kommt, bergt euch in meinem Schatten. Wenn aber nicht, so gehe Feuer aus vom Dornstrauch, das fresse die Zedern des Libanon. Abimelech und Jotham, das waren beides Söhne Gideons. Gideon wird uns ja im Alten Testament als einer der Richter beschrieben, die Gott nach Josuas Tod über sein Volk einsetzte, um es zu regieren. Damals gab es in Israel noch keinen König. Nun hatten die Israeliten nach Josuas Tod bald schon Gott wieder teilweise zumindest vergessen, und sie hatten sich allem möglichen Aberglauben und allem möglichen Götzendienst zugewendet, so wie es die ganzen umliegenden Völker auch taten. Gideon war einer der wenigen, die noch auf Jahwe, den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, vertrauten. Und so ließ es Gott zu, dass die Midianiter, ein Nachbarvolk Israels, die Israeliten bedrängten und ausplünderten. In regelmäßigen Abständen fielen sie in Israel ein und raubten die Ernte und zerstörten Dörfer und nahmen Menschen gefangen. Jedenfalls, als die Not so richtig groß war und sie nicht mehr ein- und aus wussten, da fingen sie wieder an, zu Gott zu rufen und sich an Gott zu erinnern, ganz nach dem Sprichwort: Not lehrt beten. Und da bekam Gideon den Auftrag von Gott in einer Engelserscheinung, die Midianiter aus dem Land zu vertreiben. Vielleicht kennt er ja die Geschichte, wie Gideon unsicher war, sich gefürchtet hat und nicht wusste, ob er das schaffen könnte. Und er bat Gott damals zweimal um ein Zeichen als Bestätigung. Er legte frisch geschorene Wolle auf seine Tenne und betete zu Gott, dass am Morgen nur die Wolle vom Tau nass sein sollte. Aber der Boden ringsherum sollte trocken sein. Und Gott schenkte ihm dieses außergewöhnliche Zeichen. Aber Gideon hatte immer noch Zweifel, und so bat er Gott zum zweiten Mal. Am nächsten Morgen sollte zur Bestätigung nur die Wolle trocken sein, aber der Boden auf seiner Tenne ringsherum sollte nass sein vom Tau. Und auch das ließ Gott genau so geschehen. Das hat Gideon dann ermutigt. Ja, er hat sich ein Herz gefasst, diesen Auftrag Gottes anzunehmen, und hat sich Mitstreiter gesucht und hat am Ende tatsächlich die Midianiter aus dem Land treiben können, sodass die Menschen wieder Ruhe und Frieden hatten. Gideon, so berichtet uns die Bibel, hatte viele Frauen, so wie es damals im Orient unter den Herrschern üblich war. Von diesen Frauen bekam er 70 Söhne. Eine von diesen vielen Frauen war seine Nebenfrau aus Sichem, eine Sklavin. Und die gebar ihm den Abimelech, von dem diese Geschichte erzählt. Ich kann mir vorstellen, Abimelech hat sich immer als Kind zweiter Klasse gefühlt, und das war er sicherlich auch. Der Sohn einer Sklavin aus dem kanaanäischen Ort Sichem, einem Ort mit hohem Ausländeranteil und fremder Religion. Sichem, das ist das heutige Nablus, befindet sich ca. 50 Kilometer nördlich von Jerusalem. Zur Zeit der Richter war Sichem teilweise immer noch von Kanaanäern besiedelt. Und dort gab es einen bedeutenden Tempel, nämlich einen Tempel des Baal, dem Hauptgott der Kanaanäer. Die Bewohner von den Israeliten nicht viel zu tun haben. Als Gideon mit seinem Gottesbeistand die Midianiter besiegt und vertrieben hatte, da fragten ihn die Israeliten, ob er nicht ihr König sein wolle. Doch Gideon lehnte damals ab. Nein, Israels ist unser König und nicht ich. Nachdem Gideon dann gestorben war, griff Abimelech, dieser Sohn der Sklavin, den Wunsch nach einem König wieder auf. Und Abimelech verstand es mit großen Versprechungen, die Verwandtschaft seiner Mutter und die Bevölkerung von Sichem auf seine Seite zu ziehen. Ich bin doch einer von euch, nicht so wie die da oben, die anderen Söhne Gideons, die sich nicht um euch kümmern und von den Sorgen und Nöten der einfachen Leute keine Ahnung haben. Das hat die Bewohner von Sichem schließlich überzeugt. Und sie gaben ihm Geld aus dem Tempelschatz des Baal, damit er sich Mitstreiter anwerben kann. Mitstreiter, die skrupellos und zu allem bereit waren. Ja, und dann wurden die übrigen Brüder Abimelechs, die Söhne Gideons, seine Konkurrenten, wurden in einem kurzen Handstreich alle ermordet. Nur Jotham, sein jüngster Bruder, der konnte sich gerade noch in Sicherheit bringen und diesem Massaker entgehen. Abimelech ließ sich daraufhin von den Bewohnern Sichems zum König wählen. Die Krönungsfeier, die wurde ausgerechnet an der geschichtsträchtigen Denkmalsterebinte durchgeführt, so schreibt die Bibel, einem Baum, vergleichbar vielleicht einer Eiche, die den Israeliten heilig war, weil nämlich genau dort Jahrzehnte zuvor Josua sein Volk zum Gehorsam gegenüber Gott verpflichtet hatte. Nachdem Jotham das nun alles berichtet worden war, rief er den Bewohnern Sichems seine Fabel von der Wahl der Bäume zu. Die Bäume des Waldes wollten sich also einen König wählen. Und sie fragten erst den Olivenbaum, der lehnte ab, dann den Feigenbaum, der wollte auch nicht, schließlich den Weinstock, und auch der hatte keine Lust. Zum Schluss fiel ihre Wahl auf den Dornenstrauch. Der könnte sie ja gut beschützen mit seinen Stacheln, dachten sie vielleicht. Doch das dürre Dornengestrüpp verlangte unbedingten Gehorsam. Alle Bäume des Waldes sollten sich ihm unterordnen und in seinem Schatten Zuflucht suchen. Aber wie viel Schatten kann solches Gestrüpp schon bieten? Wenn ich mir vorstelle, bei uns im Wald, das Brombeergestrüpp, was man so an verschiedenen Stellen findet, da ist nicht viel mit Schatten. Diese Fabel, denke ich, ist zum einen Kritik am Königtum, an der Machtbesessenheit und Skrupellosigkeit mancher Herrscher. Aber sie ist vor allem auch Kritik an den Wählern. Einerseits wollten die drei ersten Bäume selbst sich nicht wählen lassen. Und andererseits waren sie aber so blind, dass sie auf die unrealistischen Versprechen und scheinbar einfachen Lösungen des Dornengestrüpps hereinfielen. Die ersten drei angefragten Bäume hatten ja durchaus gute Begabungen, aber sie wollten keine Verantwortung übernehmen. Da ist der Olivenbaum, der in Israel und im gesamten Mittelmeerraum weit verbreitet ist. Seine Früchte und das ausgepresste Öl sind aus der mediterranen Küche kaum wegzudenken. Das Öl diente schon damals der Körperpflege und war zugleich Symbol für Schönheit und Wohlstand. Es wurde zur Salbung von Königen und Priestern verwendet und im medizinischen Bereich auch zur Krankensalbung. Mit dem Öl wurden Lampen betrieben. Und nicht zuletzt steht das Öl im Neuen Testament auch als Symbol für den Heiligen Geist. Als zweiter wurde der Feigenbaum gefragt. Auch der Feigenbaum ist seit der Antike im gesamten Mittelmeerraum beheimatet. In Assyrien hat man wohl schon vor über 3000 Jahren Feigenbäume in Gärten angebaut. Die süßen Früchte sind bis heute sehr begehrt, sowohl frisch als auch getrocknet. Feigen sind eine Delikatesse, ob als Feigenkäse, Dessertwein oder Feigenkaffee aus gerösteten Feigen. Aber auch der Feigenbaum wollte nicht. Nach dem Feigenbaum gingen die Bäume zum Weinstock. Er hätte auch ein guter König werden können. Wein wird schon seit frühester Zeit im Vorderen Orient angebaut. Die Bibel berichtet davon, dass schon Noah Wein gekeltert hat. Als Mose die Kundschafter aussandte, um das von Gott verheißene Land zu besichtigen, da brachten sie eine riesige Weintraube als Zeichen der Fruchtbarkeit des Landes mit. Der Weinstock galt auch als Zeichen von Frieden und Wohlstand. Die Beeren wurden, genauso wie heute, frisch gegessen oder getrocknet als Rosinen, zu Most gepresst und zu Wein vergoren. Aber auch der Weinstock lehnte es ab, Verantwortung zu übernehmen. Warum eigentlich? Ja, vielleicht hatten die drei Bäume keine Lust, ihre guten Gaben, ihre Freizeit und ihr beschauliches Leben ein Stück weit aufzugeben, um sich für die Gemeinde und die Gesellschaft zu engagieren. Jesus hat einmal zu seinen Jüngern gesagt: Wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern. Was machst du mit den Gaben, die Gott dir anvertraut hat? Hier geht es um Treue und Verantwortung Gott gegenüber, aber auch gegenüber unseren Mitmenschen. Das klingt freilich verpflichtend und das ist es ja auch. Und ich denke, dazu hatten die Bäume in Jothams Fabel einfach keine Lust oder sie hatten keinen Mut dazu. Eigentum verpflichtet, wird ja gerne gesagt. Nun sind Gottes Gaben zwar kein Eigentum, so als ob wir sie aus eigener Kraft erworben hätten, sondern Gnade. Aber vielleicht kann man ja auch sagen, Gnade verpflichtet. Jotham erzählt seine Fabel, um die Menschen an ihre Verantwortung zu erinnern. Erstens bezüglich ihrer Gaben und zweitens bezüglich ihrer Wahlentscheidung. Es kam dann nämlich leider so, wenn man die Geschichte weiterliest, wie es Jotham am Ende seiner Fabel vorhergesehen hatte. Abimelech war insgesamt 3 Jahre lang König in Sichem. In dieser Zeit hatten die Bürger Sichems begriffen, wie falsch und unverantwortlich ihre Wahl gewesen war. Die hasserfüllten Reden Abimelechs und seine menschenverachtende Arroganz waren einfach nicht mehr zu ertragen. Und so kam es zum Aufstand und zum Bürgerkrieg. Am Ende wurde Abimelech umgebracht. Das ist natürlich eine etwas brutale Geschichte. Und trotzdem, denke ich, kann sie uns manches lehren. Jesus sagt einmal in Lukas 12, 39, wir sollen wachsam sein. Wenn der Hausherr gewusst hätte, zu welcher Stunde der Dieb kommen würde, so hätte er gewacht und nicht zugelassen, dass in sein Haus eingebrochen wird. Auch bei Wahlen heißt es wachsam sein und gut überlegen, wem man seine Stimme gibt. Mir geht es zuallererst darum, dass Gott als König an erster Stelle steht, so wie es der Gideon damals schon gesagt hat. Und so wie es im ersten Gebot heißt, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das heißt doch, Gottes Gebote, sein Wort, sollen mich leiten bei meiner Wahlentscheidung. Das ist freilich nicht immer ganz so einfach. Denn wo gibt es eine Partei, deren Wahlprogramm so ganz und gar mit der Bibel im Einklang steht? Und letztlich zählt auch nicht nur das Wahlprogramm, sondern auch alles, was die Partei sonst noch von sich gibt. Ich habe bei einer früheren Wahl interessehalber einmal den Wahlomat im Internet benutzt, um herauszubekommen, mit welcher Partei ich die meiste Übereinstimmung habe. Das ging völlig daneben. Der Wahlomat hat eben nur eine begrenzte Auswahl an Fragen. Und er vergleicht dann meine Antworten mit den Wahlprogrammen der Parteien. Aber darüber hinaus gibt es für mich als Christen noch manche andere Themen, die ebenfalls bedacht werden müssen, die mir auch wichtig sind, aber in dem Wahlomat gar nicht vorkommen. Zum Beispiel, wie steht die Partei zu Israel, dem auserwählten Volk Gottes? Und wie geht sie mit unserer deutschen Schuld im Holocaust um? Auch das ist mir ganz wichtig. Es ist mir wichtig, was wird mit dem Schutz Hilfsbedürftiger? An vielen Stellen der Bibel spricht Gott, dass wir Arme, Schwache, Kranke, Benachteiligte, auch Ausländer, nicht unterdrücken sollen, sondern uns um sie kümmern. Oder die Frage, entspricht das, was Parteimitglieder äußern, dem Grundsatz, die Würde des Menschen ist unantastbar? Oder sind Beleidigungen und menschenverachtende Aussagen normal geworden? Geht Hass aus von den Leuten, die sich da zur Wahl stellen wollen? Oder fordern sie zum Frieden auf? Letztlich gilt es abzuwägen, natürlich auch Kompromisse zu machen. Das gefällt mir freilich nicht so richtig, aber ohne Kompromisse geht es nicht. Was mich dabei tröstet, ist das Wort von Jesus: Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Matthäus 11, 29. Das heißt, du darfst deine von Gott gegebene Verantwortung zusammen mit Jesus tragen, sozusagen mit ihm zusammen, unter seinem Joch, gemeinsam mit ihm Entscheidungen treffen, dich von ihm anleiten lassen, ihn fragen, was richtig ist. Das macht mir Mut bei aller Unsicherheit. Deshalb denke ich, dürfen wir wie Gideon darauf vertrauen, dass er uns zur richtigen Entscheidung hilft. Und so segne Gott unser Land, unsere Regierung und alle, die sich zum Wohl der Menschen engagieren. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
Thank you.
Nun noch ein paar Bekanntmachungen für die kommende Woche. Der Wochenspruch: Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das Dankopfer sammeln wir im Anschluss für die eigene Gemeinde. Herzlich einladen möchten wir heute um 11 Uhr zum Kindergottesdienst, und im Pfarrsaal trifft sich die Lämmergruppe. Am Montag ist 19.30 Uhr Allianzgebet in der Kapelle. Am Donnerstag treffen sich um 16 Uhr die Kleinen zum Singekreis und 17 Uhr ist Kurende. Christenlehre und Konfirmandenunterricht finden nach Plan statt. Für nächsten Sonntag laden wir ein um 9.30 Uhr zum Gottesdienst mit der Echband, und um 11 Uhr wird wieder Kindergottesdienst sein. Herzlichen Dank an Thomas für seinen Verkündigungsdienst. Unser Pfarrer ist jetzt 3 Wochen im Urlaub. Ein herzlicher Dank auch an die Petra an der Orgel und dem Posaunenchor. Vielen Dank, schön, dass es euch gibt. Und nun möchten wir beim nächsten Lied das Dankopfer einsammeln.
Herr, unser Gott, du bist der Geber aller guten Gaben. Und Vater, von dem, was wir abgeben können, haben wir jetzt zusammengelegt, um am Bau deines Reiches mitzuwirken. Ich bitte dich, Herr, dass du diese Gaben segnest und dass du ja auch darüber wachst, dass sie zu Zwecken eingesetzt werden, die für unsere Gemeinde gut sind. Wir danken dir für alles. Amen. Und nun lasst uns miteinander Fürbitte halten. Gott, wir danken dir für alles, was du uns schenkst an guten Gaben, Glaube, Hoffnung und Liebe. Wir danken dir für die Gemeinschaft und das gute Miteinander im Ort. Füreinander wollen wir dich bitten, gib uns ein Herz, das sieht, so wie du uns siehst. Gib uns Gedanken des Friedens und der gegenseitigen Annahme, auch bei Meinungsverschiedenheiten. Lass uns erkennen, welch großen Schatz du für einen jeden bereithältst. Herr, segne deine Gemeinden hier bei uns im Ort, in unserem Land und deine ganze weltweite Kirche. Gemeinsam rufen wir: Herr, erbarme dich. Nichts haben wir aus eigener Kraft, alles erhalten wir von dir geschenkt. Hilf uns, dass wir unsere Begabungen erkennen und nicht nur für uns behalten. Gib Mut, auf andere zuzugehen, um deine befreiende Botschaft und deinen Frieden weiterzutragen. Segne die heutige Landtagswahl und lass deinen Willen geschehen. Sei du mit allen, die sich als Kandidaten bereit erklärt haben, mitzuwirken zum Wohl unseres Landes. Wir bitten um Weisheit und um deine Führung in den Problemen unserer Zeit. Herr, wir möchten dich an dein Versprechen erinnern, dass du Noah am Ende der Sintflut gegeben hast, dass nicht aufhören sollen Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Gemeinsam rufen wir: Herr, erbarme dich. Um ein Zeichen deiner Nähe bitten wir dich. Stärke unseren Glauben, so wie du den Glauben Gideons gestärkt hast. Zieh uns zu dir in deinen Frieden. Lass aus Trauer Zuversicht wachsen. Öffne Türen und ebne Wege, wo wir nicht mehr weiter wissen. Heile und trage Kranke und Schwache. Wir bitten dich um die Stille, in der wir uns öffnen für dich, um Gemeinschaft und Gebet in Jesu Namen. Schenke uns deinen Heiligen Geist. Du kennst unsere Zweifel und Bedenken, aber du bist größer als alle Menschenfurcht. Wir rufen zu dir: Herr, erbarme dich. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Thank you.
Gehet hin im Frieden des Herrn.
Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. Amen. Ja, es ist immer wieder schön, den Posaunen zuzuhören. Danke für euren Dienst. Und nun wünsche ich uns allen einen gesegneten Sonntag und eine gute neue Woche.